Willkommen zurück. Wir haben heute etwas wirklich Dichtes für Sie auf dem Tisch.
Mhm.
Das Transkript einer, ja, man kann sagen, ziemlich wilden Diskussion. Stellen Sie sich einen Raum vor mit einem Soziologen und Zukunftsforscher, einem IT-Pionier.
Der mit einer KI ein Buch geschrieben hat, muss man dazu sagen.
Genau, und einer Künstlerin, die sich intensiv mit KI-Politik beschäftigt.
Die werfen sich da wirklich die Bälle zu.
Und das Thema ist also nichts Geringeres als die komplette Neuvermessung unserer Gesellschaft.
Es geht hier nicht um das nächste coole Gadget oder irgendeine neue App.
Absolut nicht.
Die zentrale Frage, die in diesem Gespräch mitschwingt, ist: Löst die KI gerade eine Transformation aus, die so fundamental ist wie die industrielle Revolution? Oder ist es diesmal sogar noch eine Nummer größer?
Genau. Und unsere Mission für Sie ist es, die entscheidenden Argumente und die, ja, die wirklich explosiven Thesen aus dieser dichten Unterhaltung herauszufiltern.
Mhm.
Wir tauchen ein in die Idee, dass das Zeitalter der Lohnarbeit, so wie wir es kennen, an sein Ende kommt. Und wir schauen uns die beiden extrem unterschiedlichen Zukunftsvisionen an, die sich daraus ergeben könnten.
Eine ziemlich düstere.
Und eine, die überraschend hoffnungsvoll ist.
Richtig. Denn ein zentraler Gedanke, der die ganze Diskussion durchzieht, ist, dass es hier nicht mehr nur um Effizienz geht.
Okay.
Da wird ein Punkt von einem zitierten Ökonomen gemacht, Rahim Tagizadegan, der gehört zur sogenannten österreichischen Schule. Und er sagt, die KI übertrifft potenziell die menschliche Grenzproduktivität in fast allen Bereichen.
Moment, bleiben wir da mal kurz stehen. Menschliche Grenzproduktivität, das klingt erstmal furchtbar sperrig und akademisch.
Ist es auch.
Und die österreichische Schule, das sind doch die ultramarktliberalen Denker. Die, die normalerweise sagen, der Markt regelt alles.
Genau die.
Wenn ausgerechnet von dieser Seite die These kommt, dass menschliche Arbeitskraft überflüssig wird, dann hat das doch ein ganz anderes Gewicht.
Das ist der entscheidende Punkt.
Das ist ja quasi das Eingeständnis, dass der Markt dieses Problem eben nicht von allein lösen wird.
Exakt. Es ist, als würde der hohe Priester des Marktes verkünden, dass der Gott, an den er glaubt, eine seiner fundamentalsten Regeln außer Kraft versetzt.
Okay, und jetzt übersetzen Sie uns mal diesen sperrigen Begriff.
Also stellen Sie es sich so vor: Bisher konnte ein Mensch vielleicht 10 Widgets pro Stunde herstellen und eine Maschine 100. Die Maschine war also effizienter, billiger.
Klar.
Aber jetzt kommt eine KI, die 1000 Widgets pro Stunde herstellt. Und jedes einzelne ist perfekter, als ein Mensch es je schaffen könnte.
Ah, okay.
An diesem Punkt ist der Mensch nicht nur teurer, er ist auch qualitativ unterlegen. Seine Produktivität am Rande, also der Nutzen, noch einen Menschen einzustellen, der geht gegen null.
Verstehe. Es ist nicht mehr der Wettkampf Mensch gegen Maschine.
Nein.
Sondern das Spiel ist einfach aus. Und das stellt natürlich alles auf den Kopf.
Absolut.
Einer der Diskussionsteilnehmer, der Soziologe Franz Narada, bringt da ja ein Zitat, das einen Schauer über den Rücken jagt, vom Begründer der Kybernetik Norbert Wiener.
Mhm.
Der hat schon 1948, man muss sich das mal vorstellen, 1948 prophezeit, dass eine fortgeschrittene Maschine dem Menschen in nichts mehr nachstehen würde.
Und die Konsequenz, die in der Diskussion daraus gezogen wird, ist radikal.
Inwiefern?
Naja, wenn unsere Gesellschaft seit 200 Jahren darauf aufgebaut ist, den Wert eines Menschen primär an seinem ökonomischen Nutzen zu messen, was passiert dann mit uns, wenn dieser Nutzen verschwindet?
Eine gute Frage.
Die These im Raum ist: Die Wirtschaft verliert ihre Rolle als zentrale Religion, als Sinnstifter und schrumpft zu dem zusammen, was sie eigentlich sein sollte.
Nämlich?
Ein reines Versorgungssystem.
Das leuchtet ein. Die Wirtschaft wird also von einem Sinnstiftungssystem zu einer reinen Versorgungsinfrastruktur degradiert.
Genau.
Quasi wie die Kanalisation oder die Stromversorgung. Wichtig, klar, aber eben nicht der Mittelpunkt unserer Existenz.
So ist es.
Aber das ist ein gewaltiger Umbruch. Und hier, so beschreiben es die Quellen, stehen wir an einer dramatischen Weggabelung.
Genau.
Die Diskussion malt zwei fundamental unterschiedliche Zukünfte. Die erste, die düstere, wird mit einem Begriff von Yannis Varoufakis beschrieben: Technofeudalismus.
Technofeudalismus. Das klingt schon nach einer Serie auf Netflix. Aber was genau ist damit gemeint?
Es ist die Idee, dass der Kapitalismus nicht in einer befreiten Gesellschaft mündet, sondern in eine neue digitale Form des Feudalismus.
Okay.
Die Macht und das Kapital konzentrieren sich nicht mehr bei Grundbesitzern, sondern bei einer Handvoll Tech-Giganten, Google, Amazon, Meta, wie sie alle heißen.
Und die herrschen dann nicht mehr durch Wettbewerb?
Nein, den haben sie abgeschafft. Sie herrschen durch die quasi monopolistische Kontrolle über die digitalen Plattformen, die unser Leben bestimmen. Und was passiert in diesem Szenario mit den Menschen, deren Arbeit nicht mehr gebraucht wird?
Hier wird es wirklich düster. Die Diskussion zitiert den Historiker Yuval Noah Harari. Er warnt vor der Entstehung einer riesigen Klasse von Menschen, die als
ja.
Punkt, 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 und das ist ein wörtliches Zitat aus der Quelle, unnütze Esser betrachtet werden.
Puh, das ist ein harter Satz. Unnütze Esser.
Ja.
Das ist eine unglaublich entmenschlichende Perspektive. Man muss sich mal vorstellen, was das für eine Gesellschaft wäre.
Mhm.
Die einen Großteil ihrer Mitglieder als überflüssig definiert.
Aber das kann ja nicht die einzige Option sein. Die Quellen sprechen ja auch von einer zweiten, hoffnungsvolleren Vision.
Ja.
Und die ist das komplette Gegenteil.
Und wie sieht die aus?
Diese Vision beschreibt eine Art Renaissance von dezentralen, gemeinschaftlichen und lokalen Lebensräumen. Der Zukunftsforscher Narada nennt das in der Diskussion die Wiederverdörflichung der Welt.
Okay, Wiederverdörflichung klingt jetzt erstmal nach Rückschritt. Nach Land, Kommune und ja, Gemüse anbauen.
Genau diese Assoziation kommt sofort.
Wie genau muss man sich das vorstellen? Heißt das, wir bauen alle unser eigenes Gemüse an, aber eine KI steuert die Bewässerung? Oder geht es mehr um soziale Strukturen?
Es ist beides. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Es ist keine rückwärtsgewandte, technologiefeindliche Utopie.
Sondern?
Es geht um eine neue Form der Subsistenz, des Sich-Selbst-Versorgens, aber auf höchstem technologischem Niveau.
Okay, geben Sie mir ein Beispiel.
Stell dir vor, kleine Gemeinschaften nutzen globale Wissensdatenbanken und KI-gesteuerte Fablabs mit 3D-Druckern, um vor Ort fast alles zu produzieren, was sie brauchen.
Also von Werkzeugen über Ersatzteile
bis hin zu Medikamenten, genau. Die schwere, repetitive Arbeit wird von Automaten erledigt.
Und was machen die Menschen dann? Womit verbringen die ihre Zeit?
Der Fokus ihres Tuns verschiebt sich. Weg von der entfremdeten Lohnarbeit hin zu dem, was Maschinen eben nicht können.
Menschliche Zuwendung.
Informelle Tätigkeiten, kreative Projekte, Bildung, Pflege, die Organisation des Gemeinschaftslebens, also Care-Arbeit im weitesten Sinne.
Es ist also die Idee, globale Technologie zu nutzen, um reiche, menschliche, lokale Lebensräume zu schaffen.
Genau darum geht's.
Also diese beiden Zukunftsvisionen, Technofeudalismus oder Dorfutopie, klingen riesig und fast abstrakt.
Aber in der Diskussion wurde ja deutlich, dass die positive Zukunft nicht einfach vom Himmel fällt.
Überhaupt nicht.
Man wacht nicht eines Morgens auf und lebt in dieser Hightech-Kommune.
Nein, das ist vielleicht die wichtigste Botschaft aus dem Material. Diese Zukunft muss erkämpft werden. Die Diskussionsteilnehmer sind sich da absolut einig.
Mhm. Der Versuch, das alte System der Vollbeschäftigung um jeden Preis zu retten, wird als Kampf für ein Floss, das untergeht, beschrieben.
Das ist ein sehr starkes Bild. Man kämpft also verzweifelt für etwas, das sowieso dem Untergang geweiht ist.
Anstatt seine Energie darauf zu verwenden, das rettende Ufer zu erreichen. Exakt.
Und wie soll dieser Kampf aussehen?
Der Kampf müsse stattdessen für diese neue, unabhängige und gemeinschaftlich selbstversorgende Lebensweise geführt werden. Und das ist keine kleine Aufgabe.
Das kann ich mir vorstellen.
Es erfordert eine klare Vision und politisches Handeln auf allen Ebenen. Von Bürgerinitiativen an der Basis über die Kommunal- und Landespolitik bis hin zu den Unternehmen.
Also ein breites Bündnis.
Ja,